Guten Morgen. Hast du dich schon mal gefragt, wie deine Zukunft wohl aussehen könnte? Wir Menschen sind immer neugierig, zu wissen, was die Zukunft wohl bringen mag. Da gibt es allein schon Dutzende Fragen zu dem heutigen Tag. Wie oft schauen wir auf die Wettervorhersagen? Manchmal tun wir das sogar schon Tage im Voraus, weil viele sagen, sie können das vorhersagen. Aber am Ende passiert immer das Gegenteil. Oder besonders, wenn wir auf Reisen gehen, schauen wir schon im Voraus, wie das Wetter in dem Land ist, damit wir so viele Sonnenstunden wie möglich abbekommen können. Oder ob wir vielleicht Pech haben. Fußballfans spekulieren über die Zukunft ihrer verschiedenen Mannschaften. Es werden Wetten auf Ereignisse und Ergebnisse abgeschlossen, die in der Zukunft liegen und noch ungewiss sind. Firmen versuchen herauszufinden, was der Kunde von morgen will, um möglichst als Erster das zu bieten, was benötigt wird. An der Börse spekuliert man, ob der Wert eines Unternehmens in Zukunft steigt oder fallen wird. In der Politik will man am liebsten heute schon wissen, wie die Wahlen von morgen ausfallen. Man startet Umfragen, Kampagnen, hört sich bei den Bürgern um sich irgendwie bestmöglich aufzustellen. Kinder träumen davon, was sie einmal werden wollen in Zukunft, wenn sie erwachsen sind. Junge Erwachsene möchten wissen, welcher Arbeitgeber sie wohl in Zukunft einstellen wird. Unverheiratete fragen sich, wer wird wohl der Partner werden, den sie heiraten werden? Verheiratete fragen sich, wann und wie viele Kinder es denn endlich sein werden. Und die Älteren, die alles schon hinter sich haben, fragen sich, wen oder wann ihre Kinder oder Enkelkinder heiraten werden und blicken hier gespannt in die Zukunft. Um mal etwas ganz Aktuelles zu nehmen, fragst du dich auch, ob du von Corona verschont bleibst und wie sich das in Zukunft entwickeln wird? Ihr seht, wir haben viele Fragen und die meisten Fragen drehen sich um die Zukunft. Um das, was wir noch nicht sehen können. Das, was noch im Ungewissen ist. Der Mensch hat sich tatsächlich im Laufe der Zeit in einigen Gebieten durch die Wissenschaft und ihre Forschung die Fähigkeit erworben, die Zukunft vorherzusagen. Für Unternehmen sind diese Forschungsergebnisse zum Beispiel sehr wichtig für ihre Überlebensfähigkeit. Es gibt Erfahrungen, durch die sich in vielen Bereichen absehen lässt, wie es in der Zukunft weitergehen könnte. Und es ist gut, dass der Mensch sich so weiterentwickelt hat und in vielen Bereichen die Zukunft vorhersehen kann oder vorhersagen kann, indem er vorausschauend handelt und sein Wissen aus der Vergangenheit nutzt, um die Zukunft zu erfassen. In der Bibel gibt es einige Beispiele, in denen Menschen ihre Weisheit genutzt haben, bestimmte Weichen zu legen, um ihre Zukunft zu planen. Um vorhersehbar zu machen. In Sprüche 10, Vers 5, ich lese euch vor, klug ist, wer im Sommer einen Vorrat anlegt, wer dagegen die Ernte verschläft, bringt sich zu Recht in Verruf. Wir lesen in dem Buch auch von der Frau, die vorausschauend denkt und dafür sorgt, dass ihre Familie nicht friert, als der Winter kam. Wir lesen auch von dem weisen Mann, der nur mit einer Strategie die Kämpfe, die ihn erwarten, gewinnen kann. Nur mit einer Strategie und mit Berücksichtigung, was in der Zukunft vorkommen kann. Im Neuen Testament finden wir das Gleichnis von dem dummen und dem klugen Hausbauer. Der eine, der ohne die Zukunft zu beachten gebaut hat und nur an diesen einen Moment gedacht hat. Und der andere, der Schlaue, der die in Zukunft auftretenden Eventualitäten und die Stürme beachtet hat und sein Haus entsprechend auf festem Untergrund gebaut hat. Ihr seht, es ist auch biblisch, in die Zukunft hineinzudenken und zu planen. Es gibt aber auch schlechte Wege, in die Zukunft zu schauen. Horoskope, Kartenhellseherei, Sternendeuterei und all das, was so angeboten wird, natürlich immer gegen Bezahlung. Keiner kann dir deine Zukunft vorhersagen. Du kannst deine Zukunft durch vorausschauendes Handeln in etwa lenken. Aber keiner kann dir deine Zukunft zu 100% voraussagen, außer Gott selbst. Denn Gott allein ist allwissend. Falls du also irgendwelche Abos zu laufen hast oder irgendwelche Wahrsage-Apps, heutzutage kann man ja sowas alles schon auf Handy bekommen, oder regelmäßig Horoskope liest, dann trenne dich am besten davon. Du wirst sehr viel Zeit und Geld sparen. Wir wollen uns heute mit jemandem beschäftigen, der in seine Zukunft schaut. Im Gegensatz zu uns schaut er nicht in eine ungewisse Zukunft. Er schaut und sieht klar und deutlich vor ihm, was geschehen wird. Er kann es sehen, weil er Gott ist. Gott steht außerhalb unserer Zeitvorstellung. Er überblickt den Anfang und das Ende. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist das Alpha und das Omega. Lass uns die Bibelstelle lesen. Markus 10, Vers 32 bis 34. Auf dem Weg nach Jerusalem ging Jesus seinen Jüngern voran. Die Jünger waren beunruhigt und auch die anderen Menschen, die ihnen folgten, hatten Angst. Unterwegs nahm Jesus seine 12 Jünger beiseite und sprach noch einmal darüber, was ihn erwartete. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Man wird ihn zum Tode verurteilen und denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Jesus ist mit seinen Jüngern einen langen Weg gegangen. Ein Weg, auf dem die Jünger viel gelernt haben. Sie haben gesehen, zu was Jesus fähig ist. Sie haben all die Wunder erlebt. Sie haben gelernt, welche Werte Jesus vermittelt hat und auch ausgelebt hat. Jesus hat ihnen das Reich Gottes näher gebracht. Er hat oft vom Reich Gottes gesprochen. Er hat oft von einem Königreich gesprochen. Sie sind jetzt also unterwegs nach Jerusalem. Wir lesen, dass Jesus voranging, die Jünger hinter ihm und dahinter gefolgt von weiteren Menschen. Wir lesen auch, dass die Jünger beunruhigt sind. Weshalb waren sie beunruhigt? Jesus hat ihnen zu dem Zeitpunkt bereits zweimal erzählt, was mit ihm passieren wird. Dass er ausgeliefert werden wird, sterben wird und wieder auferstehen wird. Zur damaligen Zeit konnte die Auslieferung nur folgendermaßen funktionieren. Die Juden selber hatten keine Befugnisse, Recht zu sprechen. Sie standen unter der Herrschaft der Römer. Wenn es also darum geht, dass jemand ausgeliefert wird, dann war klar, dass jemand in römische Gefangenschaft übergeben wird. Jesus marschiert jetzt also auf Jerusalem zu und hinter ihm die Jünger und dahinter das Volk. Sie gehen dorthin, wo der Widerstand gegen Jesus am heftigsten sein würde. Dort sind die Pharisäer, diejenigen, die an Jesus zweifeln und in Jesus eine Bedrohung sehen. Und außerdem kann ich mir auch vorstellen, dass in einer großen Stadt die Präsenz von Soldaten größer war. Jemand wie Jesus zieht seine Aufmerksamkeit auf sich. Sie kannten seine Lehre. Er sprach oft von einem Reich, vom Reich Gottes. Das kann sehr schnell eskalieren, wenn jemand von einem neuen Reich spricht, das er aufbaut, während er in einem bestehenden Reich ist. Jerusalem stand unter der Herrschaft der Römer. Je näher sie sich der Stadt nähern, desto unruhiger werden die Jünger und desto ängstlicher werden die Menschen, die ihnen folgen. Jesus merkt das und ruft die Jünger zu sich und teilt ihnen ein drittes Mal mit, was ihnen passieren wird. Wir haben es gerade gelesen. Er hat die Jünger ja bereits zweimal darauf hingewiesen und erzählt, was passieren wird. Bei dem einen Mal hat Petrus sogar Jesus zur Seite genommen und wollte ihm den Mund verbieten. Ich kann mich erinnern, dass wir 2018 Pastor Karl Schreiter hier hatten, da hat er genau über dieses Thema gepredigt, da wo Petrus ihn zur Seite genommen hat und ihm den Mund verbieten wollte. Wisst ihr, warum ich mich an eine Predigt von vor 2 Jahren erinnere? Er hat Petrus in der Predigt einen Dummkopf genannt. Oft habe ich diesen Teil gelesen und dachte mir, was macht Petrus da, warum macht er das? Was ich dachte, er hat das einfach ausgesprochen. Deswegen kann ich mich immer noch an die Predigt erinnern. Jesus zählt jetzt also zum dritten Mal die Dinge auf, die ihm passieren werden. All die Dinge, die bereits angekündigt wurden durch verschiedene Propheten. Und diesmal schweigt Petrus. Wir werden in einigen Wochen Ostern feiern. Wir werden den Sieg von Jesus Christus feiern, den er für uns erlangt hat. Vor dem Sieg muss er aber einiges erleiden. Er bereitet seine Jünger und die, die ihm nachfolgen, auf das vor, was passieren wird. Jesus ist ein Leiter, der seine Schafe nicht im Dunkeln lässt. Er ist transparent und offen und sagt, was bevorsteht. Die Jünger nehmen Jesus beim Wort so sehr, dass sie die geistliche Tragweite dessen, was Jesus ihnen da sagt, nicht verstehen. Jesus wird verraten, er wird verurteilt und an die Römer übergeben. Sie werden ihn verspotten, ihn schlagen, ihn anspucken und ihn anschließend töten. Er wird sterben und nach 3 Tagen wieder von den Toten auferstehen. Sie haben ihn beim Wort genommen. Sie haben Jesus als jemanden kennengelernt, der nicht einfach Dinge behauptet, die am Ende nicht geschehen. Jesus ist ein Leiter, dem man vertrauen kann. Was er ihnen bisher sagte, das passierte. Und was er ihnen jetzt hier sagt, das wird passieren. Es ist grausam, was er ihnen da sagt. Und sie wissen ganz genau, es wird so eintreten, wie er es ihnen gesagt hat, weil er es ihnen gesagt hat. Und sie laufen jetzt ausgerechnet nach Jerusalem. Das ist soweit die Handlung und die Hintergründe dazu. Wir wissen heute, dass jedes einzelne Wort, das Jesus gesagt hat, eingetreten ist. Wir wissen es, weil sonst würden wir hier nicht sitzen. Wir wären verloren. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und ist nach 3 Tagen auferstanden von den Toten. Jesus hat gelitten für uns und Jesus hat gesiegt für uns. Amen. Aus jeder Begebenheit in der Bibel können wir eine Lehre ziehen. Welche Lehre können wir für unser praktisches Glaubensleben hier aus dieser Begebenheit ziehen? Wir haben bereits festgestellt, wir haben bereits profitiert, indem wir gerettet wurden. Jesus ist vorangegangen. Er hat niemanden sonst vorgeschickt. Jesus ist ein Leiter, der Verantwortung übernimmt. Jesus ist aber nicht nur vorangegangen. Er hat nicht diejenigen vergessen, die ihm folgen. Er hat nicht die vergessen, die mit den verschiedensten Emotionen kämpfen. Er hat die Jünger mit ihrer Unsicherheit nicht alleine gelassen. Er hat die restlichen Nachfolger mit ihrer Angst nicht alleine gelassen. Jesus ist ein Leiter, der die, die auf ihn vertrauen, nicht in den Stich lässt. Jesus nachzufolgen bedeutet manchmal mit der Realität konfrontiert zu werden. Wir haben unsere Pläne, unsere Träume, unsere Wünsche. Wir folgen Jesus, aber wir haben auch die Dinge, die wir schaffen wollen und erreichen wollen. Karriere, Bildung, Konsum, Familie. Wir haben alle unsere Pläne. Jesus geht uns voran und wir laufen ihm hinterher. Wir laufen ihm hinterher, indem wir zum Gottesdienst kommen, in der Bibel lesen zum Beispiel und zu ihm beten, die Veranstaltung der Kirchen in der Woche nutzen. Und während wir all das tun, während wir ihm hinterherlaufen und ihm nachfolgen, ist manchmal in unserem Kopf ein großes Durcheinander. Der Alltag fordert uns heraus. Wir fragen uns, wie wird das wohl werden? Was soll ich da machen? Was soll ich hier machen? Oft werden wir von unseren Emotionen begleitet. Emotionen, die uns zu voreiligen Handlungen verleiten. Emotionen, die uns zweifeln lassen. Wenn die Rechnungen sich häufen und du nicht weißt, ob du alles bezahlen kannst mit deinem Einkommen. Wenn es in der Familie nur noch Streit gibt und du nicht weißt, wann endlich Ruhe einkehrt. Wenn auf der Arbeit alles runter und drüber geht und du ausgelaugt bist und gestresst bist. Wenn in deinem Dienst der Feind dich immer mehr bedrängt. Wie die Jünger und das Volk kämpfen auch wir mit Emotionen auf unserem Glaubensweg. Und oft kommt es vor, dass Jesus uns beiseite nimmt, uns zu sich ruft und uns die Realität aufzeigt, wie er es bei den Jüngern getan hat. Wenn Jesus zu dir spricht, dann tut er es, um das Durcheinander in deinem Kopf zu beseitigen. Er ordnet das Durcheinander in deinem Kopf. Oft passiert das, wenn wir gedanklich an einen Punkt gekommen sind, an dem wir nicht mehr weiterkommen. Körperlich laufen wir funktionieren, wir erledigen alles, wir machen alles, aber innerlich stehen wir vor einer Wand. Indem Jesus stehen bleibt, uns beiseite nimmt und uns die Realität aufzeigt, möchte er diese Mauer in deinen Gedanken niederreißen. Dinge, die dich in die falsche Richtung denken lassen. Menschliche Zäune, die du um dein geistliches Leben gezogen hast. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht bereit. Das sind Mauern, in denen du dein geistliches Leben zubaust. Und das wirkt sich auch in deinem äußeren Leben aus. In der Familie, in der Karriere, in der Schule, in der Uni, in deinem Dienst, in sozialen Beziehungen. Wenn Jesus auf dem Weg stehen bleibt, dich beiseite nimmt und zu dir spricht, dann solltest du sehr gut zuhören. Er spricht doch jetzt gerade mit dir. Er hat dich gerade beiseite genommen und er spricht gerade zu dir durch den Heiligen Geist. Ich möchte auch mit einem Missverständnis aufräumen, das viele Menschen haben. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass diese Reise, auf der wir mit Jesus sind, nicht nur sonntags stattfindet. Viele machen Pause von Montag bis Samstag. Viele rasten von Montag bis Samstag und denken, sonntags sehen wir wieder ein Stück weiter. Montag bis Samstag beschäftigt man sich nicht mit Gott, aber Sonntag möchte man auf sein Reden hören. Montag bis Samstag betet man nicht, liest nicht im Wort Gottes, aber Sonntag will man dann alle Lösungen für alle Probleme des Lebens haben. Und ist dann enttäuscht vom Gottesdienst, wenn das, was man wollte, nicht dabei war. So läuft das aber nicht. Jesus redet mit uns auf so viele Arten und Weisen. Und wer ehrlich zu sich ist, hört sein Reden. Man kann Gott reden hören, wenn man in seinem Wort liest. Man kann Gott reden hören, wenn man betet und still ist und abwartet auf seine Antwort. Aber sind wir auch mal still und hören zu? Warten wir ab, was Gott redet? Oder beten wir, sagen Amen und gehen zum Tagesgeschäft über? So funktioniert das nicht. Wir können uns es nicht leisten, Montag bis Samstag unseren Kram zu machen, wie es uns passt, und die Sonntagsgottesdienste als eine Art Orakel anzusehen, wo man sich Streicheleinheiten holt für die Seele, um dann wieder alles auf eigene Faust zu machen und sich dann zu wundern, warum alles drunter und drüber läuft im Leben. Jesus nachzufolgen kann emotional werden. Wir müssen uns der Wahrheit stellen, die Jesus dann zu uns spricht. Schau dir die Psalmen an, was David auf seiner Reise mit Gott alles an Emotionen erlebt. Trauer, Glück, Friede, Zweifel, Wut, Hoffnung. Aber egal, was David durchgemacht hat an Emotionen, Gott war immer bei ihm. Und derselbe Gott ist auch bei dir, egal welche Emotion du gerade durchmachst, egal wie groß deine Unsicherheit gerade ist. Zweifelst du gerade? Jesus ist bei dir. Bist du verunsichert? Jesus ist bei dir. Hast du keine Kraft mehr? Jesus ist bei dir. Fühlst du dich bedrängt? Jesus ist bei dir. Bist du überwältigt von dem Chaos in deinem Leben, was gerade vorherrscht? Jesus ist bei dir. Jesus ist bei dir, Jesus geht voran. Jesus begegnet deiner Situation. Er lässt sich nicht im Stich. Amen. Ich habe zu Beginn gesagt, dass die Jünger Jesus zwar beim Wort nahmen, aber die geistliche Tragweite dessen, was er sagte, nicht erfasst haben. Die Jünger und das Volk hatten Angst um ihr Leben. Denn jeder wusste, dass eine Zuwiderhandlung gegen das bestehende römische Reich die Todesstrafe mit sich zog. Wir leben hier jetzt auf dieser Erde. Wir folgen Jesus Christus und wir wissen, dass wir irgendwann sterben werden. Haben wir die geistige Tragweite dessen verstanden, was Jesus da durchgemacht hat? Verstehen wir, dass wir freigemacht worden sind von allen Sünden? Verstehen wir, dass Jesus uns das ewige Leben ermöglicht hat? Oder leben wir immer noch in Angst, während wir aber trotzdem Jesus nachfolgen? Jesus nachfolgen und Angst vor dem Tod, das passt beides nicht zusammen. Jesus ging voran und starb für uns. Diese Handlung aus Liebe und Gnade hat vieles bewirkt für uns. Und wenn wir das verstehen, dann können wir mutig vorangehen. Als Jesus voranging und starb, starb er nicht für sich, sondern für alle, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Als Jesus voranging und starb, hat er für alle Sünden bezahlt und unsere Schulden auf Null gesetzt. Als Jesus voranging und starb, hat er einen Weg bereitet für uns, den wir gehen sollen, um die Erlösung zu erlangen. Als Jesus voranging und starb, starb der alte Mensch, der noch unter dem Gesetz stand, damit wir nicht mehr unter dem Gesetz sind und unter dem Gesetz verurteilt werden können, sondern in seiner Gnade die Vergebung erleben dürfen. Jesus ist aber nicht nur vorangegangen und gestorben für uns, er ist wieder auferstanden und uns wieder vorangegangen. Jesus ist auferstanden und uns vorangegangen und tut Fürbitte für uns beim Vater. Jesus weiß, dass wir auch mal scheitern an unseren Gefühlen und Emotionen, denen wir auf unserem Weg, den wir mit ihm gehen, begegnen. Wie ein guter Hirte hat er uns geführt und uns den Weg gezeigt, den wir gehen müssen. Er hat uns nicht alleine gelassen. Wir werden weiterhin angeführt von ihm durch den Heiligen Geist. Wir verirren uns oft, wir verlieren oft den Anschluss, weil wir uns unseren Emotionen hingeben. Aber er sucht uns immer wieder auf und er führt uns immer wieder zurück zu den frischen Wassern. Wie blickst du auf deine Zukunft? Ich möchte die Predigt mit einer kleinen Geschichte beenden. Es gab mal einen weisen Mann in einem Dorf. Ein Junge dachte sich, heute werde ich es dem Alten mal zeigen. Der Junge schnappte sich einen Schmetterling, hielt es in seiner Hand und er hatte den Plan, den weisen Mann zu fragen, ob der Schmetterling noch lebt oder tot sei. Falls der weise Mann antworten würde, dass der Schmetterling tot sei, wollte er den Schmetterling leben lassen. Falls der weise Mann antworten würde, dass der Schmetterling lebt, wollte er den Schmetterling erdrücken und den weisen Mann eines Besseren belehren. Der Junge fragte den weisen Mann also, weiser Mann, ist der Schmetterling in meiner Hand tot oder lebendig? Und der weise Mann antwortete, ob der Schmetterling tot ist oder lebt, das liegt in deiner Hand. Es liegt in deiner Hand, wie deine Zukunft wird. Niemand sonst kann für deine Entscheidung verantwortlich gemacht werden. Kein anderer Mensch und erst recht nicht Gott. Was machst du mit deiner Zukunft? Gehe weise damit um. Legst du sie dem Feind in die Hände, der es zerdrückt und zerquetscht und tötet? Oder legst du es Jesus in seine Hände, der es aufleben lässt, der es neuen Leben schenkt, der es neue Energie gibt und es aufblühen lässt? Es liegt in deiner Hand. Blicke mit Zuversicht auf deine Zukunft und gehe voran. Sei mutig. Und wir können nur vorangehen, wenn Jesus uns vorangeht. Lass Jesus in deinem Leben vorangehen. Gestern hat mich jemand gefragt, warum das Coronavirus eigentlich Coronavirus genannt wird. Ich hatte ehrlich gesagt keine Antwort darauf, warum Coronavirus Corona genannt wird. Ich wusste es nicht. Dann bin ich schlafen gegangen, ich konnte aber nicht einschlafen, weil ich diese Frage immer noch in meinem Kopf hatte, warum wird das so genannt? Und ich habe mir das dann angeschaut und da stand dann im Internet, Corona wurde Corona genannt, weil wenn die Wissenschaftler dieses Virus durch ein Mikroskop betrachten, sehen sie dieses Virus und da sind viele Zacken dran, deswegen haben sie es Corona genannt für Krone. Da sind viele Kronen dran. Wir wissen, dass der Feind mit Symbolen arbeitet, mit vielen Symbolen. Jesus trägt das Siegeskreuz. Er hat bereits gesiegt für uns. Jesus trägt das Siegeskreuz. Und hier versucht jetzt gerade einer mit seiner Krone in das Reich Gottes zu kommen. Wir wissen, welche Nachwirkungen das für die Kirche hat. Wir sollen uns nicht mehr treffen. Das ist auch gut so. Wir sollen niemanden anstecken. Aber wir wissen, dass es auch irgendwie ein Nachteil ist für unser geistliches Leben. Da versucht jemand mit seiner Krone in das Reich Gottes zu kommen und uns zu sagen, wie wir was zu machen haben. Und Jesus sieht das und wir wissen, dass Jesus bereits gesiegt hat. Jesus trägt bereits die Siegeskrone. Aber da versucht immer einer wieder mit seinen Duplikate-Kronen, mit seinen Fälschen da anzukommen und uns anzugreifen. Und das ist, wie der Feind mit uns arbeitet. Er versucht es immer wieder. Er weiß, dass er verloren hat, er versucht es immer wieder. In vielen Kirchen wird gesagt, es darf nicht gesungen werden, es darf nicht mehr gelobt und gepriesen werden, weil Tröpfcheninfektionen entstehen können. Es wird verhindert, dass wir hier Gemeinschaft haben können. Das ist ein Angriff auf uns als Christen, die der Feind gerade ausübt. Und wenn wir dann sehen, wie der Feind auch mit diesen Symbolen arbeitet, es liegt an uns, dass wir jetzt die mächtigste Waffe in die Hand nehmen und dagegen vorgehen. Wisst ihr, was die mächtigste Waffe ist? Es liegt nicht in deiner Küche im Messerschrank. Das ist nicht die mächtigste Waffe. Es ist dein Gebet. Wir werden jetzt gemeinsam aufstehen. Eigentlich hatte ich vor euch zu beten. Aber wisst ihr was? Wir wissen, dass Jesus uns vorangeht. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Aber es gibt da draußen Menschen, die jetzt gerade Jesus mehr denn je brauchen. Und wir haben die Lösung. Wir sind das Licht der Welt. Wir sollen das Salz sein. Deswegen lasst uns alle gemeinsam aufstehen. Und ich werde ein Gebet sprechen für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Die Menschen, denen Jesus nicht vorangeht. Die Menschen, die mit ihren Emotionen alleine dastehen. Wenn du Jesus dein Leben vorangehen lässt, dann hast du jemanden, der deine Emotionen begegnet und der dich tröstet, wenn du traurig bist. Der dich in die Hand nimmt, wenn du nicht mehr weiter weißt. Der dir deine Tränen wegwischt. Viele Menschen haben das nicht. Sie weinen und ihre Tränen fallen. Und sie haben niemanden, der sie in die Hand nimmt. Und wir sind aber da. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Das wollen wir heute wahrnehmen. Ja, lass uns beten. Bleibt doch alle gemeinsam im Gebet dafür. Vater, ich danke dir für das, was du uns heute hier gezeigt hast, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns eine mächtige Waffe gegeben hast, Herr. Das ist unser Gebet. Du hast uns gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Du bist ein Gott, der uns nicht in den Stich lässt. Wir gehen diesen Weg mit dir schon eine Weile, Herr. Und ich habe dich als ein Gott kennengelernt. Wenn ich dich etwas bitte, dann gibst du es auch. Und wenn du es mir nicht gibst, dann gibst du mir etwas Besseres. Und ich bete jetzt für deine Kinder, denen du zurzeit noch nicht vorangehst, Herr, weil sie sich noch nicht für dich entschieden haben, Herr. Ich bete für sie, dass sie jetzt in dieser Zeit nach dir rufen, so wie du es in der Bibel gesagt hast, dass in diesen Zeiten die Menschen nach Jesus hungern werden, dass sie nach dem Wort hungern werden, dass sie dieses Hunger packt, Herr. Dass sie nach dir suchen, Herr. Dass sie verstehen, dass du die Lösung bist für das Problem, Herr. Dass du da bist, Herr, darum bitte ich dich. Und ich bitte dich auch für die ganzen Ärzte, für die Polizisten, für die Krankenschwestern, die direkt mit den Leuten zu tun haben, Herr, dass du sie segnest, Herr. Dass du da bist, Herr, für sie. Dass du sie unter deinem Schutz stellst, Herr. Dass die Menschen in dieser Zeit merken, dass du da bist, Herr. Dass sie nicht alleine sind, Herr. Dass du den Ärzten Weisheit gibst, Herr. Besonders in den 3 Krankenhäusern, wo schon ein Medikament in Deutschland getestet wird, Herr. Dass du den Ärzten da Weisheit gibst, Herr. Darum bitte ich dich, Herr. Ich bitte dich, dass du die Menschen an die Hand nimmst, Herr, die jetzt alleine dastehen. Die Menschen, die bereits Menschen verloren haben aus ihrer Familie, dass du bei den Menschen da bist, Herr, dass du sie tröstest, Herr. Die Menschen, die Verwandte haben, die im Krankenhaus sind, und dass du auch die Menschen, die im Krankenhaus oder isoliert sind, dass du bei ihnen bist, Herr. Vater, ich weiß, dass mein Gebet nicht umsonst ist heute, Herr. Ich weiß, dass du die Menschen segnen wirst, Herr. Und ich bete auch dafür, dass bald die Gottesdienste wieder stattfinden können, wie geplant, Herr. Ich bete einen Gott an, der alles möglich machen kann, was jetzt zurzeit unmöglich aussieht. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.